Zu dem Text, da hatten sie, ich fand, dass der Bauer kommt ja unglaublich gut weg. In der normalen Wirtschaftsreportage, wir haben es jetzt gerade in Diskussion gesehen, würde es ja nicht so sein. Das heißt also, würde mich mal interessieren, haben Sie den da jetzt das Gefühl gehabt, Sie müssen den schützen oder so? Dass Sie den auch ja erst im zweiten Anlauf in den Mittelpunkt gestellt haben? Und wie würden Sie vorgehen, wenn Sie jetzt jemanden gehabt hätten, der sich als Arschloch entpuppt? Hätten Sie den dann da geschlachtet?
Ja. Den hätte ich geschlachtet. Ich habe meist eine Meinung zu den Leuten, mit denen ich da zu tun habe. Und den fand ich gut. Der hat mir gefallen. Und ich lasse das dann auch den Leser spüren, wer mir gefällt und wer mir nicht gefällt. Weil ich glaube, das ist eine Reportage, das muss. Die muss, der Autor muss kenntlich sein. Er muss, man muss seine Handschrift spüren und er muss niemanden in den Himmel loben oder total verbannen. Aber ich habe mich zum Beispiel über den auch erkundigt. Es gibt ja unter diesen ganzen Bauern eine ganze Reihe von schwarzen Schafen, die hinten herum irgendwelche Geschäfte machen. Und ihre Erntehelfer zum Teil ganz miserabel behandeln, wovon man gar nichts ahnt. Was man auch gar nicht so ohne weiteres zu sehen bekommt. Und ich bin dann in die Arbeitsämter gegangen und habe gesagt, jetzt sagt mir alles, was ihr über Bauer Bär wisst. Alles off the record, ich schreibe nichts davon. Ich will wissen, was das für einer ist. Hat der jemals, ist der jemals in den letzten 20 Jahren durch irgendwas aufgefallen? Kann der mir irgendwas vormachen? Habt ihr den jemals gehabt mit Hygienebedingungen, mit Verstoß gegen Arbeitszeiten bei seinen Erntehelfern? Ist da irgendwas? Ihr sagt es jetzt oder schweigt für immer. Und die haben dann gesagt, nein, es ist okay, der Junge ist sauber. Ich musste auch für mich das Gefühl haben, ich werde hier nicht Opfer irgendeiner Inszenierung eines für mich sympathischen Menschen. Sondern da gibt es Leute, die den ganz cool beobachten und die das stützen können.
Und wie war das bei den Arbeitern?
Ich habe nur eine Nachfrage. Umgekehrt würde mich nochmal interessieren, weil ich glaube, das ist so häufiger Fall. Man findet jemand nicht so toll. Und das ist jetzt ein Laie, wie dieser Bauer bei Herrn, also was ich, von Pira hatte ich jetzt kein Problem damit, das ist ein Profi, aber den dann da so vorzuführen, ist.
Ja, vorführen wäre was, weiß nicht, müsste jetzt mal ein konkretes Beispiel haben.
Wäre ein Bauer, der ihm nicht gefallen hätte.
Ja, wenn der Sachen macht, die mir nicht gefallen, dann kann ich das ja schreiben.
Also
das
in ist welche ja Geschichte haben Sie denn eingeschlachtet? Vielleicht kann man es da konkret machen.
Weil Schlachten ist nicht so meine Disziplin.
Das sagten Sie gerade vorhin.
Schlachten ist, ich weiß es nicht. Schlachten hieß ja nichts leben lassen sozusagen. Das liegt mir eigentlich nicht. Normalerweise kommen die alle dann noch lebend raus. Ich müsste jetzt sozusagen meine ganzen Artikel mal durchgehen. Aber es waren bestimmt, also es gibt immer wieder Leute, die dann hinterher nicht mehr mit mir reden. Ich weiß dann auch nicht warum, aber eine ganze Reihe, selbst die, wo ich noch denke, ja, die hast du doch eigentlich ganz okay behandelt. Ich glaube, dass das bei mir in meiner Art zu schreiben, das Schlachten ist jetzt auch das falsche Wort. Es ist oft die Genauigkeit der Beschreibung, die sie vor den Kopf stößt. Das ist, auf dieses Problem stoße ich persönlich mehr. Ich kann da nur von mir berichten. Dass manche Leute ein Problem haben mit der Präzision der Beschreibung. Das sind sie oft auch von Wirtschaftsleuten nicht gewohnt. Ich hatte mal einen, da habe ich die Nase beschrieben. Was der für eine riesen Nase hat. Weil ich das irgendwie für diese Geschichte, man könnte normalerweise sagen, es ist ja völlig irrelevant, was jemand für eine Nase hat. Ich fand aber, für die Geschichte spielte das eine Rolle. Diese riesen Zinken in diesem Gesicht und so. Und ich fand, den kennzeichnete das auch, weil das war auch so, irgendwie so ein Riecher für Situationen. Der hatte diese Instinkte, diese Sinnlichkeit, die hatte der. Und da hatte er wochenlang, Obwohl es, glaube ich, ein ganz sympathisches Porträt war, hat er nicht mit mir geredet, weil er sagt, also mir hat noch nie einer, hat bei mir die Nase so in den Mittelpunkt gestellt. Ich kannte immer nur Leute, die irgendwelche Unternehmensmeldungen und so gebracht haben. Und das ist eher sozusagen, deswegen finde ich keine Antwort auf das Schlachten, weil es nicht so meinen Gewohnheiten entspricht.
In diesem Doppelporträt zu Heiligendamm, welchen haben Sie von den beiden Porträten?
Den linken.
Den alternativen.
Den Anspann.
Den haben Sie aber auch nicht gemocht, oder?
Nö, nee, so richtig gemocht habe ich ihn nicht, aber der ist mir auch deswegen auf die Nerven gegangen, weil er reden konnte ohne Unterlass. 7 Stunden habe ich den einmal gehabt, 7 Stunden. Die Härte, die Abs, der Hammer. Das war jetzt, ich sag's nochmal, wir haben zu zweit, eine Kollegin, Jana Simon und ich, ein Dossier gemacht vor Heiligendamm. Ich hatte einen Altsponti begleitet und sie, Thomas Miro, den Staatssekretär, der das Ganze mit vorbereitet. Nur weil Sie es jetzt ansprechen, die anderen das vielleicht nicht kennen. Und ich habe den Linken begleitet, den Altsponti, aus der Frankfurter Kohn-Bendit-Szene. Und der konnte unglaublich reden. Das war der Grund. Das macht mich wahnsinnig. Dann bin ich ab und zu auf die Toilette gegangen und gesagt, ich muss jetzt mal. Ja, ich brauchte eine Pause.
Wir haben 7 Stunden nur mit Ihnen geredet.
Ja, nur mit mir. Und dann kam ich wieder und dann fing der sofort wieder an. Ich saß noch gar nicht richtig. Dann kam der wieder mit seinem Neomarxismus. Und ist ja auch alles gut und ich habe auch keine Verachtung für den Neomarxismus. Aber das war schon wirklich anstrengend. Und dann, wenn wir im Auto saßen, habe ich dann gesagt, du, jetzt, wir, ab einem gewissen Punkt haben wir uns geduzt, weil es sonst nicht weitergegangen wäre. Thomas, habe ich gesagt, jetzt halt mal an, ich muss mal ins Internetcafé E-Mails checken. Ich musste nur da raus. Das war im Grunde. Aber das zeigte auch bei ihm zum Beispiel, das zeigte mehr als nur das Reden. Ich habe das an einer Stelle auch kurz geschrieben. Es zeigte auch, dass dieser Typ von sich selbst so eingenommen war. Ich habe den ja alles Mögliche gefragt, bis hin zu der Beziehung mit seiner Frau, die naja, manchmal unterbrochen wurde durch einen Dritten. Und hat er ja auch alles gerne und breit erzählt. Aber mich hat er nie was gefragt. Er hat nie gefragt, stellst du mir 1000 Fragen, ich sag mal, wie lebst denn du? Hast du eigentlich Kinder? Nicht eine Gegenfrage. Und vielleicht kam auch deswegen so diese leichte Antipathie in den Text, die ihn doch hier und da, weil ich das Gefühl habe, der kreist nur um sich selbst. Den ganzen Tag und Nacht.
Weil Sie gerade gesagt haben, Sie werden dann ins Buch verfallen. Wie handhaben Sie das? Und das stellt natürlich eine ganz andere Nähe her, aber.
Normalerweise sieht sich die ganze Welt, inklusive Chefredakteur, wen auch immer. Bei dem war das aber, das ging irgendwann nicht mehr, weil der Neomarxismus ist eine Dutzgesellschaft. da kommt man sich richtig merkwürdig vor, wenn man im Kreis sitzt bei Rostock 3, bei diesem Vorbereitungs-, bei Block G8 oder wie die alle heißt. Und dann sitzt man da auf dem Boden und dann sage ich zu ihm, alle duzen sich, Herr Seibert, ich möchte Sie noch was fragen. Das war irgendwie eine ganz, ganz schräge Situation. Und dann habe ich nach 2, 3 Treffen mit ihm gesagt, so jetzt, irgendwie ist das komisch. Ihnen ist es auch schon ein paar Mal rausgerutscht, mir ist es ein paar Mal rausgerutscht, sollen wir das jetzt mit dem Du nicht, wollen wir es jetzt mit einer Duzen oder so, ja. Dann sagt er, wir sind sowieso ein Alter, da sage ich, nee, du gehst auf die 50 zu, ich bin 42. Das zeigte dann auch nochmal, vielleicht war es auch in diesem Moment, wo die Antipathie aufkam, dass er dachte, ich sei sein Alter. aber da war es, also normalerweise mache ich das ganz, ganz selten. Also selbst bei Leuten, wo es mir fast auf der Zunge liegt, weil ich weiß, ich brauche jetzt irgendwie diesen Abstand, das ist ein Typ in meinem Text, ich will hier keine Vermischung von irgendwas Privatem, ich bin da in der Hinsicht auch sehr konservativ, normalerweise kommt das überhaupt nicht vor. Ich glaube, das war der erste seit vielen, vielen Jahren.
Und den Rudi haben Sie immer gesiezt.
Bitte?
Den Bauern, den haben Sie...
Den habe ich bis zum Schluss klar. Der ist, da stellte sich die Frage auch gar nicht.
Gibt es denn, bevor Sie schreiben, dann nochmal so einen Zwischenschritt? Also das hört sich so ein bisschen an. Sie haben während der Recherche dann Antipathie, Sympathie. Und das schreibe ich dann so auf? Oder setzen Sie sich dann nochmal hin und überlegen... ist das vielleicht der persönliche Eindruck jetzt falsch oder war ich da zu sehr unter der Situation oder so weiter?
Doch, insbesondere bei so langen Stücken setze ich mich schon dahin und überlege nochmal, liegst du eigentlich völlig falsch? Ist es eigentlich alles, unterliege ich am Trugschluss? Sehe ich was zu kritisch? Sehe ich was zu positiv? Das mache ich dann schon. Aber letztlich, wenn ich dann schreibe, fürchte ich, spielt das dann keine Rolle mehr. Ich kann das nur so schreiben, wie ich das in dem Moment sehe und empfinde. Ich kann mich dann nicht in dem Schreibprozess distanzieren von mir selber. Und ich fürchte, wenn ich jemanden nett finde, ich fürchte, man merkt das. Und ich fürchte, wenn ich jemanden nicht so nett finde, man merkt das auch. Ich kann dann keine anderen Sätze bauen, nur weil ich denke, als Journalist müsste ich jetzt eigentlich ein bisschen distanzierter und objektiver sein, also halte ich zurück. Muss sagen, das...
Was war denn da Ihre Meinung zu den Arbeitslosen? Also, weil da sind Sie, kommen mir so ein bisschen vor, unentschieden. Also, Sie schreiben ja auch, wenn man denen länger zuhören würde, irgendwie, dann kann man alle Probleme verstehen, weil wer hat schon Zeit? Also, da hatte ich das Gefühl, da haben Sie jetzt doch nicht so eine richtige Meinung.
Ja, da fiel es mir echt schwer. Weil es wirklich ein einerseits, andererseits war. Einerseits konnte ich den Bauern sehr gut verstehen, wenn der sauer auf die wird, ab einem gewissen Punkt. Wenn die nicht mehr kommen, wenn der Strafe zahlen muss. Aber wenn ich mir selber vorstelle, ich habe es ja auch einen Tag mitgemacht, ich müsste diese Tätigkeit 6, 8, 12 Wochen am Stück machen, morgens um 6 raus, vielleicht kein Auto haben, vielleicht mit dem Fahrrad dahin fahren zu dem Kerl. Und ich habe ja erlebt, wenn so polnische Vorarbeiterinnen einem den Salatkopf vor die Füße schmeißen, weil er falsch in der Tüte steckt. Das ist nicht lustig. Das ist echt demütigend. Das ist eine Situation. Und dann für 5,40 Euro. Andererseits sollen die Leute denn ständig zu Hause sitzen, ständig auf das große Angebot warten, was beim Niedrigqualifizierten, wie es so schön heißt, nie kommt. Wäre es nicht besser, Sie würden sich in kleinen Schritten versuchen, auf diesem Hof eine kleine Karriere zu machen, vielleicht mal irgendwann den Trecker fahren dürfen. Ist das nicht besser, als zu Hause zu sitzen und RTL 2 zu gucken?
Sie haben da diesen Absatz drin, wo Sie sagen, also Sie distanzieren sich nicht von sich selbst. Es gibt aber den Absatz, wo man dann liest, ja, wenn man dann bei denen zu Hause ist und erlebt, dass sie Alleinerziehende sind mit 4 Kindern und dergleichen, da habe ich das Gefühl, dass Sie irgendwann mal Ihren Text durchgelesen haben, sich gedacht haben, jetzt habe ich aber ganz schön viel Negatives über die ganzen Arbeitslosen geschrieben, vielleicht muss ich das jetzt doch political correct am Schluss nochmal erklären. Mich würde eines interessieren, sind Sie wirklich bei denen zu Hause gesessen?
Ja. Ja.
Dann würde mich zudem interessieren, warum Sie das dann so knapp zusammengefasst haben.
Es war sowieso schon so viel Text. Ich wollte jetzt keine... Ich habe Verständnis für alles Nummer machen. Ich wollte jetzt diesen Text, der sowieso für mich schon so super kompliziert war, jetzt zu Ende bringen, einigermaßen gerade, wenn auch meandernd, durchziehen. Ich wollte jetzt nicht noch, Herr Willeke guckt sich jetzt auch noch alleinerziehend zu Hause in Lüneburg an. Das hätte die ganze Geschichte gesprengt, vor allen Dingen an der Stelle. Aber Sie haben natürlich völlig recht. Irgendwann hatte ich auch ein bisschen schlechtes Gewissen, ob ich nicht zu hart mit denen umgehe, den Bauern zu sehr sprechen lasse und dachte, komm, also das sind ja irgendwie, ich würde es ja auch nicht machen für 5,40 Euro. Jetzt schreib noch mal drei nette Sätze rein, drei verständnisvolle Sätze. Irgendwie fühle ich mich nicht so hundertprozentig gut damit, diese Leute so abzuurteilen oder aburteilen zu lassen. Oft sind es ja andere, die über diese Leute sprechen oder ihre Taten lassen oder sprechen ja auch genug. Ich finde es nicht gut, dass die den Bauern hängen lassen. Aber ich weiß auch nicht, ich hatte auch manchmal ein bisschen Mitleid. Irgendwie sind es auch zum Teil auch wirklich arme Leute mit vielen Kindern. Und diese Erntezeiten da, wer da irgendwie Kinder vom Kindergarten abholen muss, das habe ich ja auch nochmal reingeschrieben, da war eine Mutter mit vier Kindern. Irgendwann denkt man sich auch, jetzt, in gewissen Fällen lasst sie auch mal in Ruhe.
Sie haben mir selber gesagt, dass das eigentlich eine recht relativ dankbare Wirtschaftsoperation ist, sozusagen, weil sie eben diesen greifbaren und menschlichen Charakter hat. Haben Sie sich denn auch nun wieder an die aalglatten Geschichten trotzdem rangemacht? Und wie gehen Sie denn da davor?
Ja, das ist dann für mich viel, viel schwieriger gewesen. Zum Beispiel habe ich mal eine große Geschichte gemacht über die Telekom unter Ron Sommer. Als die Telekom abstürzte, als die Aktie abstürzte und von einer Volksaktie, die sie ja mal war, zu einer Katastrophenaktie wurde. Und dann dauerte das sehr, sehr, sehr lange. Ich war dann oft in Bonn. Ich habe mich von diesen Pressesprechern da hin und her führen lassen und so. Irgendwelchen Investorenberatern und bei Manfred Krug und all den Typen, die uns versprochen haben, wir würden mit der Telekom reich. Und das war zum Beispiel viel, viel anstrengender. Da blieb mir zum Beispiel ein kurzer Inlandsflug mit Ron Sommer mit seinem Privatjet von Bonn nach Kassel zu irgendeiner Ausstellungseröffnung. Das war alles, was ich mit Ron Sommer hatte. Es waren 30, 40 Minuten insgesamt inklusive Limousinenfahrt zum Schloss. Mehr war da nicht. Und alles andere musste ich mir dann aus diesem Konzern zusammen arrangieren. Und das hat dann auch, muss man sagen, netto auch länger gedauert als das. Das hat netto vielleicht 12 Tage gedauert, plus Schreiben. Bei der Telekom waren das vielleicht 20, 30 Tage.
Und welchen Aufhänger haben Sie dann gefunden, um also das Ganze auch reportageartig zu erzählen? Sie haben es ja wahrscheinlich über Zitate von Analysten und Investoren gehört.
Nein, ich habe dann zum Beispiel das Leben so eines Investor Relators erzählt, sozusagen dieses Leben zwischen London, Bonn, sitzen ja immer noch in Bonn, Bonn, London und New York oder wo der herkam, sozusagen dieses, das neue Gesicht. Und dann gab es auch Altgediente bei der Telekom, die man nie mehr so gerne hatte, die in das neue, in dieses neue Tee nicht hineinpassten. Dann gab es, ich weiß noch, ich habe mich mit dem Krug, mit seinem, der mit dem zusammen gesungen hat im Tatort, wie heißt der andere nochmal?
Brauer.
Genau, Brauer. Mit dem habe ich so einen Abend verbracht, in Augsburg, glaube ich. Und der hat dann so erzählt, wie er sich getäuscht fühlt von diesem Scheißladen, die ihn damals vor den Karren gespannt haben. Und der Manfred, die haben sie auch geleimt. Und das gab dann, wenn man so will, ein Mosaik, was insgesamt, glaube ich, ganz okay war. Aber da konnte ich das auch nicht an einem erzählen. Das hätte ich am liebsten gemacht, alles mit Ron Sommer. Aber der Ron, der war für mich auch nicht so greifbar. Diese Leute sind ja flüchtig.
Eine Sache mit diesem Vertrauen aufbauen. Wann fangen Sie eigentlich an, den Block zu zücken? Und wann fangen Sie an, das Band anzuschalten? Weil das zählt auch erstmal wieder. Oder das, ich sag mal, wenn Vertrauen, man geht in die Gespräche, dann braucht es dann Vertrauen. Also an dem Moment, wo man das Band einschaltet oder den Block zückt, Band einschaltet, ist das Thema, da fällt jetzt erstmal das Vertrauen erstmal wieder ziemlich schnell ab. Machen Sie es gleich am Anfang irgendwie den Schock oder gar nicht und schreiben alles hinterher auf, was wichtig war? Oder?
Ja, ich schreibe sowieso sehr wenig auf. Dann mache ich meist zu einem späteren Zeitpunkt. Erstmal rede ich nur mit denen. Und die sehen auch gar nicht, dass ich einen Notizblock habe. Ein Band schon gar nicht. Und wenn die dann irgendwie gepeilt haben, dass ich was Längeres will, dass ich was Intensiveres will, dann ist auch meist so irgendwie eine Vertrauensbasis da. Und dann, wenn ich dann mal irgendwann ein Band einstelle, weil ich dann doch denke, so, jetzt kommt der Punkt, jetzt wird es juristisch heikel. Wenn jetzt, nehmen wir mal an, bei den Bauern war das noch nicht der Fall, weil da wird überhaupt nichts juristisch heikel. Aber zurück zu dieser Telekom-Geschichte, Ron Sommer erzählt mir drei heiße Zitate, dann muss ich die natürlich auf Band haben. Dann geht es nicht mehr mit meinem notierenden Notizbuch. Dann stelle ich auch das Band an. Aber in der Regel eher aus rechtlichen Gründen. Und ab und zu kommen ja schon mal Rechtsanwälte hinterher auf einen zu und wollen was. Und ich habe es einmal erlebt mit einer Geschichte, die ich mit dem Kollegen Susebach zusammen gemacht habe über einen Rasierapparat. Da gab es dann schon juristischen Ärger. Und da war es dann schon ganz gut, dass wir das ein oder andere zumindest auf Band hatten. Für mich persönlich brauche ich es eher nicht. Ich hasse es auch, mir Bänder anzuhören. Und dieses ganze Gelabere, oh, wenn ich an den denke, wenn der mit den 7 Stunden, das wäre eine Katastrophe, das wäre, ich bin da eher dafür, so irgendwie die wichtigsten Zitate da reinzuschreiben in meinen Blog und den Rest mich selber machen zu lassen. Wenn ich das so viel stehen habe, das erzeugt auch so ein schlechtes Gewissen bei mir. Oh, das muss ich mal durchlesen. Irgendwann habe ich nämlich auch eine Scheu vor meinen eigenen Notizblöcken. Wenn die so dick werden und dann noch einer und dann noch einer. Ich habe es ganz gern dann auch übersichtlich.
War das früher anders?
Ja, das war früher ganz anders. Da habe ich auch immer Gliederungen gemacht. Alles genau, das war auch nicht verkehrt. Das war schon anders. Da habe ich viel penibler mitgeschrieben. Ich habe so viel mitgeschrieben, dass ich gar nicht mehr wusste, wer mir eigentlich gegenüber saß. Ich habe nämlich sozusagen den menschlichen Blick verloren. Ich war eine Mitschreibmaschine. Und mit der Zeit habe ich das abgestellt. Muss ich auch mal in die Augen gucken können, kann ich ständig auf meinen Blog gucken. Ist auch unhöflich.
Aber da mal nachgehakt, also Bauer Bär lebt ja in hohem Maße von seinen wirklich starken Zitaten. Mir ging es so nach der Hälfte des Textes, dass ich das Gefühl hatte, Bär redet, wie Willicke schreibt. Gedankengänge, auch so die Fähigkeit des komprimierten Zusammenfassens komplexer Zusammenhänge. Wenn Sie sagen, Sie schreiben wenig mit, wenn Sie vorhin haben Sie gesagt, wie Sie schreiben, dass Sie nämlich vormittags schreiben, ohne groß im Blog zu gucken, ohne auch Zitate zu überprüfen, wie authentisch ist das?
Ja, total authentisch. Dass der Bär so schreibt, so.
Also ein Satz wie, wenn die Polen nicht zum Salat kommen, kommt der Salat zu den Polen. Das ist Willicke. Wenn Bär sagt, wenn Salat wächst am Boden, da fängt man ein Problem an. Das könnte auch Willicke sein.
Das stimmt. Vielleicht habe ich auch noch die zitiert, die mir besonders gut gefallen haben. Er sagt natürlich auch noch ganz andere Sätze, die viel langweiliger sind.
Aber die hat er schon wirklich gesagt.
Ja, natürlich. Natürlich. Nein, autorisiert hat er erstmal gar nichts. Ich lasse mich auch gar nichts autorisieren. Sondern nur bei Typen, die es wirklich drauf anlegen. Das hasse ich auch. Diese Autorisierungswahn. Die spinnen doch alle. Aber nochmal zurück.
Und Sommer lassen Sie schon autorisieren.
Wenn er das will. Wenn er das will, ich hätte auch den Bär, der kommt mir nicht auf den Rang der Leute an. Es kommt mir nicht darauf an, ob einer Straßenfeger ist oder Telekom-Chef. Aber es gibt ja sozusagen eine Welle von Autorisierungswünschen. Demnächst müssen wir auch noch, was weiß ich, alles autorisieren lassen. Der Bär hat nichts autorisiert. Viele Leute in meinen Geschichten haben nichts autorisiert. Ob der Ron Sommer autorisiert hat, weiß ich nicht mehr. Ich nehme es an. Aber zurück zu der Frage, es ist schon authentisch. Und vielleicht ist es auch, sind es auch genau die Sätze, die mir dann halt besonders gefallen haben, dass ich die zitiert habe von ihm, weil sie mir einfach am stärksten kleben geblieben sind, weil sie mir vielleicht auch am sympathischsten waren.
Apropos Autorisierungswahn, eine große Seuche im Wirtschaftsjournalismus ist ja auch inzwischen, wenn man sich mit irgendwelchen Leuten aus Unternehmen trifft, dass immer so ein Fuzzi aus der Presseabteilung oft schon inzwischen daneben sitzt und das Gespräch dadurch schon die Authentizität von Anfang an meist nicht hat. Sagen Sie da auch mal nein, will ich nicht? Wir treffen uns nur privat oder?
Ja, manchmal hat man auch die Möglichkeit nicht. Also wenn mir jetzt einer Kleinfeld servieren würde, könnte ich ja jetzt nicht sagen, den Kleinfeld nehme ich, aber den Typ daneben, den schickt man nach Hause. Das geht ja nicht. Ich muss es ja schon akzeptieren, wie es ist. Aber ich versuche das dann abzubiegen. Ich habe auch schon mal gesagt, ich kann nur freitags abends um 8 und dann ist dann können die Manager in der Regel dann auch, aber die Presseleute wollen nicht mehr. Ein paar Tricks habe ich dann schon mal.
Sind noch andere Tricks außer Freitag und Abend? Montags und Montags um 6? Weil sie anfangen zu sparen?
Nee, Montags um 6 habe ich glaube ich noch nie gesagt, aber ich weiß natürlich genau, was Sie meinen.
Weil das ist ja ganz schrecklich, also ich also ist ja eine ganz, finde ich, eine ganz schlimme Entwicklung, die einfach grausam ist.
Und ich hatte es in letzter Zeit auch mit Unternehmen zu tun oder mit Wirtschaftsgeschichten, die dann oft auch ins Ausland gingen. In dem Moment schütteln sie natürlich auch viele Leute ab, dass da in Marokko irgendein Pressesprecher dabei sitzt. Das ist eher unwahrscheinlich. Das passiert nicht. Oder sobald sie natürlich hier in Deutschland in der Zentrale bewegen, ist das unumgänglich. Aber Sie können ja auch mal einen fragen, kann ich mal mit dem auch mal eine Stunde alleine haben?
Und meistens kommen die ja dann, man macht jetzt den Termin mit dem aus und dann kommt man da hin und dann, das ist übrigens der Herr Meier aus der Presseabteilung, schönen Tag noch. Also die selbst wenn man das persönlich mit den Leuten ausmacht, sitzt ja dann trotzdem dieser Pressefuzzi dann daneben am Tag selbst. Und dann kann man ja irgendwie nicht sagen, gehen Sie mal wieder schön in Ihre Presseabteilung.
Nee, das können Sie auch nicht. Da weiß ich auch keinen Rat. Das müssen Sie dann hinnehmen und sich vielleicht nochmal verabreden.
Sie recherchieren ja so allumfassend und über so einen langen Zeitraum. Wie viele Geschichten schaffen Sie dann parallel, wenn Sie sich nicht mal also aufschreiben, sondern das im Kopf behalten?
Ja, meist habe ich so 3-4 Geschichten parallel, von denen eine oder maximal 2 vielleicht Dossier länger haben. Aber ich kann auch nicht 3 oder 4 Dossiers parallel, das wäre völlig undenkbar. Aber so 1 bis 2 und dann vielleicht noch so 1, 2 kürzere Geschichten.
Ich habe nochmal auf den Punkt Sympathie, Antipathie zurückzukommen. Es ist ja eigentlich relativ einfach mit dem Bär eine sympathische Wellenlänge zu finden. Der kann sich gut ausdrücken, der hat Humors auf den Lippen, ist vielleicht auch als Typ einfach sympathisch. Aber im Grunde, je weiter ich weggehe von ihm, wird er mir doch eigentlich unsympathisch. Er zahlt beschissene Löhne, er macht die Landwirtschaft in Rumänien kaputt mit seinen Riesenaufkäufen, er, was weiß ich, mir sein Salatloch behandelt und spritzt, er hindert die Kinder in Polen, dass ihre Eltern über 8 Wochen lang nicht sehen. Also irgendwie ist das alles mir sehr unsympathisch. Wie war das bei Ihnen? Ist das ein Punkt, wo Sie dann denken, Mensch, jetzt wird er hier gezeigt, ist ein netter, ist doch ein netter Bauer und die Arbeitslosen machen ihm das Leben schwer.
Aber ich sehe das ja ganz anders als Sie. Ja. Auch aus der, sagen wir mal, intellektuellen Distanz heraus wird er mir nicht unsympathisch. Ich glaube ja nicht, dass die, das sind wir natürlich bei reinen Sachfragen, dass der die Kinder in, was sagten Sie, in Polen unglücklich macht. Weil wenn die Eltern nicht nach Deutschland zu Bier fliegen, dann fliegen sie eben nach Finnland zu den Sägebergen oder nach England.
Ja gut, das
sind dann andere Dinge. Ne? Also das ist, man wird ja nicht dadurch glücklich, dass man die ganze Zeit zu Hause bleibt. Aber jetzt sind wir sozusagen auf so einer reinen sachlichen Ebene. Ich glaube ja nicht, dass die Leute dadurch zufriedener werden, wenn man versucht, dieses ganze Globalisierungszeug von ihnen fernzuhalten. Ich glaube ja, dass die im Gegensatz, dass diese sogenannten aufschließenden Länder, Osteuropa und so weiter, dass die teilhaben wollen. Da gibt es nicht irgendwie das ist meine Wahrnehmung, ganze Länder zu schützen vor etwas, sondern sie teilnehmen zu lassen. Deswegen, diese Kinder sind für mich keine Opfer.